Herzlich willkommen, liebe Hörenden, bei Recycling. Heute mit einer weiteren Folge unserer Reihe Widerständige Subjektivierung und Selbstorganisation und wahrscheinlich sogar die 5. oder 6. Folge, wie ich das hier lese.
Ich glaube, die 6.
Ja, das steht da, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich zweifle das an. Nun gut, heute setzen wir uns mit Terror Incognita auseinander. Wie der Titel dieses Textes aus dem Crime-Think-Umfeld schon sagt, setzt sich Terror Incognita den Themen aus, die wie ein Elefant im Plenum rumstehen. Konsens, Verführung, Gewalt, Queerness. Auf einer theoretischen Ebene wird insbesondere die sogenannte Konsensrealität verhandelt. Praktisch dokumentarisch werden Beispielmomente anarchistischer Verführung und Kritik aufgezeigt. Zitat: We knew that we needed to find a way out of this world, but confined within our desires and our fears, we could see no escape. Only by feeling terror and following it did we uncover the pathways to other worlds. Ihr hört Recycling auf FSK 93,0 und
wie immer in dieser Sendereihe haben wir einen Gast am Telefon. Und vielleicht gucken wir mal kurz, ob du uns hören kannst.
Ja, hallo. Ich kann dich hören.
Hallo, wie heißt du?
Ich heiße heute mal Vanessa.
Das ist sehr schön. Ich bin...
Dachte ich, für die Sendung passt das ganz gut.
Na, hier ist du letztes Mal anders, oder was? Also das verstehe ich nicht ganz. Genau, dann glaube ich, neben mir sitzt noch Schnecke.
Genau, hallo.
Die war ja auch schon öfter mal dabei, die Schnecke. Oder es Schnecke war schon öfter dabei.
Schnecke. Und du so?
Olli.
Ah, Olli, freut mich.
Olli, genau. Cool. Schnecke, du hast uns diesen Text vorgeschlagen, dass wir darüber sprechen können. Magst du noch ein bisschen was vielleicht zu deiner Motivation sagen?
Ja, meine Motivation ist eigentlich fast ein bisschen in line with this text itself. Einfach das pure Begehren, über diesen Text sprechen zu wollen mit anderen Leuten und sie dazu zu verführen, endlich diesen Text zu lesen. Und wenn das auch bedeutet, dass es eine Sendung dazu gibt, in der der besprochen wird. Tatsächlich ist das einfach einer meiner Lieblingstexte, weil er irgendwie frech ist. Und weil er trotzdem auf sehr vielen interessanten Ebenen verschiedene Themen beleuchtet, die mich in meiner anarchistischen und feministischen Praxis täglich immer wieder beschäftigen. Also... ich habe vorhin gesagt, es könnte sein, dass wir unterschiedliche Verständnisse haben, worum es in diesem Text geht. Für mich geht es in diesem Text darum, rauszufinden, wie eine konkrete revolutionäre Alltagspraxis aussehen kann und sich dafür an verschiedenen und ganz besonders an quasi der queeren Bewegung zu orientieren und zu gucken, was ist das, was Queerness hat, was Anarchismus im Moment gerade nicht zu haben scheint. Oder auch, wie kommen wir vom Plenum weg und dahin, wo wir doch eigentlich hinwollen, nämlich in diese neue, uns unbekannte Welt voller Begehren und intensiver Gefühle, die wir uns doch jeden Tag irgendwie wünschen.
Wer jetzt richtig affiziert ist, hat vielleicht noch einmal ganz kurz, bevor wir da reden. Genau, der Text heißt Terror Incognita. Wenn man das in irgendeine Suchmaske eingibt mit Crime Inc., gibt es verschiedene PDFs, die unsere ZuhörerInnen sich jetzt noch fix downloaden könnten, um besser, wenn sie den nicht eh schon gelesen haben, unsere Stammzuhörerinnenschaft, dann noch vielleicht besser unsere Diskussion verfolgen. Genau, das nochmal quasi als, du hast ja eigentlich jetzt Schnecke den guten Aufmacher gemacht, warum der Text interessant sein könnte. Und Vanessa, was meinst du? Was waren so deine Eindrücke, worum es eigentlich so geht? Oder was ist so hängen geblieben?
Ja, also der liegt ja jetzt auch vor mir. Na, schon noch einiges. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber das liegt wahrscheinlich dran, dass ich eben nicht ganz so fit bin mit dem, also mit Englisch einfach. Aber ich meine, verstehe schon, aber das hat dann wirklich eine ganze Weile gedauert, den zu lesen. Und ja, tatsächlich waren schon ein paar Sachen da drin, die ich einfach irgendwie kannte. Aber das Witzige war für mich, dass ich eben nicht zuordnen konnte, woher. Also ob jetzt irgendwie aus Diskussionen mit anderen Leuten oder einfach so aus Praktiken, die so sozusagen nonverbal rübergeschwappt sind. Oder also irgendwie kamen mir viele Sachen bekannt vor, ich konnte aber nicht zuordnen, woher. Und insgesamt ja, fand ich den Album auch sehr, sehr teasing sozusagen, also sehr interessant. Und der macht vor allem auch echt viele spannende Fragen auf. Ja, darum kommen wir später dazu.
Ja, vielleicht ergänzt sich dann noch, was mir hängen geblieben ist. Ich habe den ja heute gelesen. Also mir ist noch irgendwie vieles präsent. Was ich, glaube ich, vor allen Dingen interessant war, quasi genau diese Idee, quasi das Konsensprinzip, was ja quasi das normalerweise zu verhandeln, also so normalerweise die Praxis der meisten linken Bewegungen aussieht, erstmal zu kritisieren und quasi ein Gegenmodell anzubieten, wie man sich zu organisieren hat. Also Verführung, was wir dann noch weiter besprechen werden. Und genau, eigentlich auf diesem Konzept der Verführung, die es im Gegensatz zum Konsens steht, oder zumindest in Abgrenzung, eine neue, genau, dann an Queer anzuschließen als die adäquateste Praxis der Verführung eigentlich. Und ja, und damit dann quasi eigentlich zu schließen, dass wenn man revolutionäre Politik machen möchte, sie über Verführung durch Queerness herrührt. Und das eigentlich auch ganz schön anschließt an unsere letzte Recycling-Sendung von Anfang des Monats, wo wir ja auch lange diskutiert haben über was ist queer, und deswegen ist eigentlich nochmal doppelt schön, dass wir da jetzt eigentlich die Diskussion nochmal von einer anderen Perspektive, also von einer eher aktivistischen Perspektive aufgreifen können.
Ja, und im Hinblick auf Anarchismus ist ja dann ein bisschen die Frage, ob ich weiß gerade nicht an welcher Stelle, müsste ich ja nochmal reinschauen, aber an welche, ob Anarchismus selber quasi eine Art queerer Form von Politik ist oder ob Anarchismus bedeutet, Politik zu queeren, so in so einem mehrfachen Sinne. Das fand ich eigentlich auch ganz interessante Fragestellungen tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was mich an diesem Text politisch besonders lange besonders beschäftigt hat. Dieses sowohl queer als Bewegung, als auch Anarchie als Bewegung oder philosophisches Konzept oder was auch immer das alles ist, ne? Kulturelle Lebenspraxis, zu verstehen als etwas, was halt an peripheren, also quasi was beide, naja, man kann es halt nicht nur Bewegung nennen, beide Dings, was würdet ihr da für einen Begriff anwenden? Beide Dings? Also sowohl Anarchie als auch Queerness befinden sich irgendwie an den Rändern der Gesellschaft und setzen sich an den Rändern der Gesellschaft fest und weigern sich, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen, aber haben ja trotzdem dieses Begehren oder dieses Bedürfnis, mit der Mitte der Gesellschaft in Kommunikation zu sein, ohne aber von ihr vereinnahmt zu werden. Also das quasi als die interessante Parallele darin, die mich auch beschäftigt.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein eigener Punkt, wo ich nicht weiß, wo wir dazu stehen. Oder also das hat bei mir auch Fragen aufgemacht, ne? Weil, aber da wären wir schon in dem Thema Peripheriezentrum, ne? Ich würde es eher Zentrum nennen und vielleicht weniger Mitte, weil also mehrere, da gibt es, glaube ich, wenn dann mehrere Zentren. Also da bin ich mir zum Beispiel gar nicht so ganz sicher, aber das ist, glaube ich, eher so ein Diskussionspunkt. Also wie ich das finde, sozusagen. Oder ob das nicht so eine Art Affirmation der Peripherie ist, sozusagen. Also, aber das würde ich als Thema in den Raum stellen.
Na gut, aber wir können ja eigentlich die Idee der Sendung war ja quasi, meistens hatten wir immer eine Person, die ja so sehr, sehr viel vorgestellt hat. Jetzt ja vielleicht eigentlich wir zusammen, jeder oder jede von uns ja auch Fragen an den Text hat oder Anmerkungen an den Text. Und vielleicht hilft es tatsächlich, mit deiner, Vanessa, Frage anzufangen, mit wie ist eigentlich quasi die Verortung der Personen, die das jetzt geschrieben haben, im Sozialen oder in der Gesellschaft.
Dann wäre für mich dann noch ein anderes Thema, so diese Konsensrealität und wie die aufgebrochen wird. Also hängt natürlich damit zusammen, aber ich glaube, das ist auch noch so ein anderes Ding.
Also ich würde vielleicht einfach gerne mit einem der Praxisbeispiele aus dem Text anfangen.
Ja gut, okay. Die also was dann meinst du?
Ja, damit wir irgendwas haben, womit auch genau, damit auch die Lesenden sich irgendwie vorstellen können, also worum es eigentlich geht bei diesem Verständnis von Konsens, also um auch in das Gefühl reinzukommen, von dem hier die Rede ist, wenn von also die These quasi, es gibt Dinge, zu denen, die tun wir und zu denen würden wir keinen Konsens geben, wenn wir in dem Moment gefragt, wenn wir vorher gefragt würden. Das ist quasi eine der Thesen. Und hier werden verschiedene Beispiele aufgeführt. Ich lese mein Lieblingswort, der Christmas Boot. Ist das okay für euch?
Das merke ich mir.
Das finde ich
sehr. Dann stelle ich die Book Fair vor.
Okay. Na, vielleicht reicht auch ein Beispiel, weil ich finde, das Beispiel macht auch gleichzeitig ganz viele Probleme auf.
Mhm. Sehr gut, sehr gut. The Christmas Boot. I'll be the first to admit that I'm a kinky weirdo, but never in my life had I imagined myself licking a boot. It wasn't a secret desire I had repressed. I was perfectly aware of people with foot or uniform or leather fetishes, which I regarded with polite indifference. The thought had never popped into my mind while masturbating, nor had I felt the urge while having sex with a booted lover. And since then, it hasn't re-entered my sexual repertoire. I never thought it out again or really even seriously considered it. It stands alone, a monument to a specific time and place. It was at the yearly queer anti-Christmas holiday our crew of anarchist friends had created. For 4 years running, we'd hosted it at our punk house as it grew from a potluck with a few gifts exchanged to a whole festival of zany performances, costumes, unicorn piñatas, spin the bottle games and dancing in a carnivalesque atmosphere. That night, we were all intoxicated, not by alcohol, but by the strange chasm of possibility that seemed to have opened up, as if we had permission to break all the rules that governed our jocular insurrectural bromances and responsible polyamory. As the music pounded, a crew of us in the kitchen hovered around a cake, then started to feeding it to each other, then smearing it on each other and making out. I headed over and before long was slurping frosting off a neighbor's neck while my ex's partner ground up against me from behind. Soon I was on my back on the kitchen floor, dizzy with excitement and exhilaration, kissing somebody while someone else pulled my hair. And then I saw it. His black leather boot planted on my chest with a burning stare from behind, black-rimmed glasses fixed on me from above. I squirmed in feverish delight while the boot ground onto my collarbone, and then, like a thunderbolt from hell, it hit me. I need to lick this boot. There could not possibly be anything hotter, more appropriate, more desirable, more reasonable than to lick this boot on my chest right now with all these people watching me. And I did. Tasting that musky leather tang on my vegan tongue, watching the demented light in the eyes of my friend as he pressed his foot down, I felt a delirious surge of filthy desire and satisfaction, unlike anything I could remember. Also kurz auf Deutsch zusammengefasst, die Situation ist auf einer Weihnachtsparty und die Person, die das beschreibt, sagt, sie hatte nie einen Leder oder einen Schuhfetisch und es kommt also eine Situation, in der auf einmal alle ganz ja, wie das halt so anfangen, sich einander Kuchen zu füttern und dann führt irgendwie eins zu anderen, also auch wie sie das hier beschreibt, ist es so ein bisschen undurchsichtig, was, warum genau passiert, bis die Person auf einmal auf dem Boden liegt und jemand ihr einen Stiefel auf die Brust drückt und die Person dann an diesem Stiefel leckt. Und was ich so mag an diesem Beispiel eben ist, dass es halt quasi erstmal ein ganz einfaches Beispiel ist, was auch nichts mit Politik am Hut hat in dem ersten Gefühl, sondern wirklich nur darum geht, dass man auf einmal Dinge tut, von denen man vorher nicht wusste, dass man sie wollte. Und was findest du jetzt als Problematische daran, Olli? Das fand ich, jetzt bin ich richtig gespannt.
Ja, also ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gelesen habe, war das eigentlich eher so wie so eine Übergriffigkeitsgeschichte. Also jemand wird quasi auf den Boden gezerrt und hat dann aber danach noch Spaß dran. Also ist gut gegangen. Quasi jemanden, also etwas gegen den Willen der Person zu machen. Das finde ich daran problematisch. Also, dass man das, glaube ich, nur deshalb gut finden kann, weil die Person quasi letztlich daran Spaß hatte, quasi überwältigt zu werden und das zu machen, was sie vorher noch nicht wusste, dass sie das begehrt. Aber wenn man das jetzt mit jemandem gemacht haben, also woher wussten die Personen, die das machen, dass das die Person das nachher auch lustvoll findet und nicht total unterdrückend?
Ja, ich würde schon anschließen, weil es geht ja tatsächlich in den beiden anderen Beispielen am Anfang auch darum, weniger auf so einer, also eigentlich nicht auf so einer sexuellen Hinsicht, aber da gibt es noch ein Beispiel eben mit so einer Bookfair, mit so einer Buchmesse, wo sie so eine Art Performance machen und die einfach total crashen und einfach so einen Haufen Trash und einen Haufen Waren nehmen und die einfach zerstören und so weiter und so eine totale Abrissparty machen und eben auch, weil es ungefragt ist, weil es nie jemand erlaubt hätte, sie diese krasse, destruktive Performance da hinlegen. Und das erste Beispiel, da geht es ja um so eine 1. Mai-Demo, wo es einfach, wie es halt so ist, die Situation dann einfach eskaliert und es ein paar Ausschreitungen gibt und das ist auch so eine ganz typische Situation, weil eben gesagt wird, hey, das war doch kein Konsens, wir wollten vielleicht gar nicht in diese militante oder Ausschreitungssituation reingeraten. Und ich glaube, also damit würde ich es tatsächlich parallelisieren, so, weil das ist das gleiche Grundthema so. Und das können wir jetzt von verschiedenen Seiten auch besprechen, aber ich glaube, darum geht es ja sozusagen.
Voll.
Genau, also ich glaube, ich habe nichts gegen die Kritik am Konsens, aber ich finde die Beispiele unpassend. Also auch wenn man sich diese Demonstration vorstellt und auf einmal Leute in so ein Riot mit hineinzieht, die das nie wollten, die können davon auch geschädigt werden und wollen nie wieder auf eine Demonstration gehen.
Ja, aber
das könnte ja auch passieren.
Wovon werden die geschädigt und wollen nie wieder auf eine Demonstration gehen? Das ist die Frage.
Na, von Leuten, die sie dann zusammenknüppeln, also der Polizei.
Ja, eben.
Aber die vielleicht vorher nicht gekommen wäre.
Ja, aber da sind wir genau, glaube ich, da sind wir eigentlich genau beim Kern dieses ganzen Textes, dass es darum geht, sich von dieser, also dieser vermeintliche Sicherheit, die ja mit der Konsensrealität einhergeht, zu befreien.
Also das fände ich gut, aber an der Stelle dann noch, oder sag noch den Satz, aber an der Stelle das kurz nochmal zu erklären für die Hörerinnen sozusagen, was damit gemeint ist, aber Entschuldigung.
Genau, ja genau, wir müssen irgendwie, glaube ich, gut jetzt da reinfinden, weil das ist halt genau, ich glaube, das Interessante oder das Komplizierte daran und irgendwie aber auch das, was diesen Text auf eine Art so geil macht, dass es eigentlich ja aus meiner Sicht, also ich würde auch gerne emotional abfragen bei euch, weil für mich war das so eine Befreiung, diesen Text zu lesen, weil ich einfach so oft das Gefühl habe, dass ich in meinen Handlungen total eingeschränkt bin auf eine Art von kleinsten gemeinsamen Nenner von irgendwas, den man an einem Plenum beschrieben hat und das für mich überhaupt nichts mit revolutionär zu tun hat. Und da geht es mir jetzt nicht darum, Dinge anzuzünden oder was kaputt zu machen, sondern schon nur in ein Statement zu verfassen oder so. Also, dass man sich immer auf so eine Art von Minimalkonsens einigt, dass man schon wieder eigentlich nur innerhalb des Rechtsstaats argumentiert, weil man so eine Angst vor der Repression hat und dann eben, weil diese Angst so da ist und die tragen wir ja auch alle in uns, zu einer Selbstzensur kommt und dann dahin kommt, dass man das im Plenum diskutiert und dass dann immer die Person, die am meisten in dem Sinne das hat, und man muss ja auch Rücksicht nehmen, aber die kann ja dann einfach, also versteht genau ihr, was ich meine? Das ist für mich so dieser Stress und der kommt in diesem Text für mich so gut raus, dass das eben das Problem ist mit einem Konsensverständnis von Politik.
Also genau, darum geht's ja. Ne? Es wird ja irgendwie, also am Anfang, wenn es dann hier weitergeht, geht's ja viel erstmal um anarchistische Szene. Später geht's dann ein bisschen mehr in die Queer-Szene und dann ein bisschen das Verhältnis. Aber nehmen wir jetzt mal anarchistische Szene. Da wird ja ganz oft über dieses ganze Konsens-Ding total gehypt. Ja, alle sollen total einvernehmlich sein. Es wird dauernd gefragt, wie es einem geht und irgendwie steht immer alles zur Verhandlung und so weiter und das hat so eine Eigendynamik und das kommt ja auch woher. Also das sind ja Praktiken, die auch entwickelt worden sind, zu Recht entwickelt worden sind. So das Gegenbeispiel ist so der, weiß ich nicht, Autonome oder sonst wie Eigenbrötler, der halt so sein Ding macht und irgendwie überhaupt nicht in der Lage ist, auf andere zu achten sozusagen. Das wäre das Gegenbeispiel. deswegen, oder auch autoritäre Vermittlung. Also deswegen wurde Konsens halt in der anarchistischen Szene entwickelt und ganz stark thematisiert. Und dieser Text stellt das eben in Frage, weil er sagt, dass Konsens auch ein Modus ist, sich selber eben der Herrschaftsordnung und Herrschaftslogik zuzuordnen sozusagen. Wobei das ein bisschen kontrastiert wird, ne? Damit ist jetzt nicht gemeint, wir sitzen in einer Runde zu fünft und versuchen zum Beispiel da einen Konsens irgendwie rauszubilden, sondern ein bisschen in einer höheren Ebene, in einer größeren Dimension unsere ganze Denkweise, auch darüber hinaus, auch unser Fühlen, unser Verhalten ist eben an gesellschaftlichen Strukturen ausgerichtet, wo wir uns eben reinzufinden haben, denen wir entsprechen müssen, und das wirkt einfach auf uns. Das ist jetzt erstmal nicht gut oder schlecht, aber das wirkt eben auf uns, diese Form von Verhalten. Auch das Austreten, auch das Infragestellen ist auch eine Reaktion auf diesen gesellschaftlichen Konsens, und der wird in der Demokratie, hier im Text zumindest, auch dann als liberaler Konsens beschrieben sozusagen. Also diese Fragen des, was geht, was kann man bringen, was kann man machen, das sind eben wichtige Fragen. Und ein Zitat würde ich da noch bringen, um dann damit abzuschließen erstmal kurz. Auf der Seite 11 ist das, da steht es nochmal auf Englisch. Consensus reality constitutes the ruling class coordinated attempt to uphold their dominance and our exploitation as efficiently as possible. Capitalist democracies accuse that efficiency. It is the system that currently provides the largest number of people with incentive to participate in their own exploitation. It offers a series of meaningless opinions to discuss a profound lack of agency over our lives. The trump card of capitalist democracy is the idea that everybody's consent is respected in a marketplace of ideas within which desires can be freely expressed and influenced. Also kurz nochmal auf Deutsch, die Konsensrealität, die formt eben sozusagen unser Bewusstsein und die Koordinaten der herrschenden Klasse, vielleicht ein bisschen schwieriger Begriff, hier steht es so, und dient dazu eben die Dominanz, die Herrschaft und die Ausbeutung über uns aufrechtzuerhalten, indem sie unsere Zustimmung zu diesem System sozusagen generiert und dadurch Herrschaft in die Subjekte, in uns als Menschen eben rein verlagert. Genau, kurz zusammengefasst.
Genau, also vielleicht nochmal, also genau, die Kritik am Konsensprinzip würde ich ja insoweit, finde ich jetzt ziemlich plausibel, als dass, genau, wenn man gerade so groß oder so Demonstrationen hat oder Projekte hat, dass es auch sehr entradikalisierend wirken kann und da dann auch, finde ich, nicht unplausibel ist, warum man nicht einfach eigene Flugblätter schreibt oder so, um das, also, oder eigene Aktionsformen findet. Ich glaube nur, genau, warum ich den Einstieg mit den Beispielen schlecht finde, weil ich glaube, dass man trotzdem, wenn man das wählt, trotzdem verantwortlich insofern handeln muss, dass den anderen nichts zustößt. Und genau, das finde ich bei dieser Demonstration und bei dieser Anti-Christmas-Party. Weil dann die Christmas Party, okay, wenn die Leute sich gut kennen, dann kann man das vielleicht machen, weil man weiß, dass das geht irgendwie. Aber bei der Demonstration, wenn da Leute auf einmal überrascht in ganz anderen Situationen sind, die sie nicht wollten, dann hätte man ja auch einfach woanders hingehen können von der Demo, wo das nicht passiert, wo man Leute nicht mit reinzieht, sondern trotzdem noch seine anderen Aktionsformen wählen könnte.
Ja, gerade bei der Demonstration, das wird ja auch später in dem Text noch verhandelt, sagen sie ja auch, dass es quasi eine gescheiterte Verführung war. Ne? Weil es dieses Bild gab von der Avantgarde, die diese radikal-militanten Aktionen macht und Dinge kaputt macht, und alle anderen standen daneben und waren so, ja, okay, wir wussten davon nichts, was geht, und jetzt müssen wir die Verantwortung dafür tragen. Um nochmal auf dieses Anti-Christmas oder auf dieses Stiefel-Ding hinzukommen, für mich hat das in keinem Moment, also die ganze Beschreibung davon, keinen Moment der Gewalt tatsächlich. Und im Prinzip, also so wie du das gerade gesagt hast, ja, woher wusste man denn, dass die Person das wollte? Im Prinzip kannst du das über jede Handlung sagen. Ich verstehe noch gerade nicht, also, dass es jetzt nur positiv aufgefasst wird, weil die Person das als positiv beschreibt, hattest du ja gesagt. Und ich verstehe gerade nicht, woher das kommt, weil das kann man ja über jede Handlung sagen. Also, Weißt du, was ich meine? Das kann ich auch darüber sagen, wenn du jetzt zum Beispiel meinen Arm anfassen würdest.
Ja, genau. Das könnte man theoretisch immer sagen. Genau, da ist es halt wichtig, Leute zu kennen. Also, oder zu wissen, was mit bestimmten Leuten möglich ist und was nicht. Und ganz viele Sachen können natürlich grenzüberschreitend sein. Genau, so einen Arm anfassen oder so. Das ist die Risikoheit unseres sozialen Lebens.
Ja, und das.
Ja, na genau, und das steht ja zur Debatte sozusagen. Also hier wird ja gesagt, das sind so diese, ich weiß gar nicht, Situationen, Momente einfach der Überschreitung, ja. Also das, was es jetzt in der sexuellen Hinsicht eben geil macht oder was es halt sozusagen, das ist ja mehr, ich verstehe es mehr als Metapher, aber da können wir auch nochmal ein bisschen drüber diskutieren. Also was das so teasing oder so catchy macht, ist ja dieses Unerwartete. Da kommt was über mich, aber dieses über mich ist eben nicht automatisch eine Fremdbestimmung, sondern spricht etwas in mir an, von diesen ganzen Identitätsfragmenten in mir, die eben auch da sind und wird dadurch angesprochen, hervorgeholt und ich merke, das ist ein Befreiungsmoment, dass etwas entweder unterdrückt ist, im psychologischen Sinne oder auch im direkten sozusagen, angesprochen wird und freikommt, freigelassen wird und ich mich selbst sozusagen als multiple Persönlichkeit halt quasi neu entdecken und neu erfahren kann, in diesem Moment der Überschreitung sozusagen. Ne? Und da stoßen wir auf neue Wünsche, Desire wird das hier genannt, Desire, Wunsch, Sehnsucht, das kann man glaube ich beides sagen, die aber schon in uns drin sind, also die uns nicht aufgedrückt werden automatisch, sondern wo was angesprochen wird, was da ist.
Ja, und ich finde das auch, also für mich ist das Ganze halt einfach diese krasse Fluchtlinie von eine Grenzüberschreitung oder eben eine Eröffnung einer neuen Möglichkeit. Weil das ist ja auch, gerade wenn man, du hast ja vorhin gesagt, Olli, man muss ja einander kennen, gerade auch wenn man jemanden neu kennenlernt, ist es ja auch immer dieses krasse, also es ist ja auch schon eine Grenze, also es ist ja einfach, es gibt ja diese natürliche Grenze zwischen Menschen, die zwar nicht alle Menschen immer sehen, aber diese Grenze zwischen Menschen in der, wie man miteinander spricht oder wie man einander anguckt oder wie man miteinander umgeht. Und um quasi überhaupt eine Art des Begehrens empfachen zu können, muss irgendwann der Moment kommen, an dem eine Person diese Grenze überschreitet, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das ist immer dieser extrem gefährliche Diskurs auch, in dem man sich hineinbegibt, wo ja dann diese ganzen Antifeministen kommen und sagen, ja, darf ich jetzt nicht mehr flirten? Ne. Aber das ist ja, also dieses Moment muss auch weiterhin erhalten bleiben und das darf nicht zurückfallen und das darf auch gerade in Politik nicht zurückfallen, dieser Wille, ein Begehren zu entfachen für das andere, für das Mögliche, für das Undenkbare. Und natürlich macht das Angst und das ist auch okay.
Aber dann,
das wirft natürlich die Frage auf, wer in welcher Position ist. Ne? Also das ist ja sehr unterschiedlich. Also der Typ, der jetzt meint, ich kann jetzt irgendwie da in der Disse rumlaufen und die weiblich gelesene Person irgendwie antatschen, wie ich will, es ist natürlich eine krasse Grenzüberschreitung, die nicht legitim ist so. Also brauchen wir jetzt nicht diskutieren, steht ja außer Frage. Und auf der anderen Seite sozusagen kann es auch sein, dass jemand diesen Schritt eben gar nicht gehen kann oder den sich überhaupt nicht trauen kann. Und das jetzt auch in politischer Hinsicht, in vielerlei Hinsicht, die Leute sich nicht trauen, Dinge tatsächlich mal ein bisschen radikaler in Frage zu stellen, weil sie sich selber gar nicht in der Position dazu sehen oder weil sie faktisch auch nicht in der Position sind, ja. Was es nicht Geflüchtete, die ja keinen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, müssen sich natürlich immer wieder überlegen, ob sie diese Grenze überschreiten und an der Demo teilnehmen, wo sie nicht wissen, wie die ausgeht sozusagen, ob sie für sich diese Grenze überschreiten können. Also ich glaube, das ist schon dann wichtig mitzudenken, in welchen Positionen sind die Leute.
Meine Frage würde dann Schnecke eigentlich daran anschließen, weil das ist eigentlich, glaube ich, eine ziemlich spannende Frage. Also wie kann, also genau, du hattest ja nicht quasi von zwei Grenzüberschreitungen. Also einmal sind ja das, was quasi so die antifeministische Perspektive sagen würde, man kann oder flirten heißt immer Grenzen zu überschreiten und wenn die jemanden verletzen, okay, so what? Ist der Flirt? Oder quasi emanzipatorisch quasi die Grenze für neues Begehren zu öffnen. Mhm. Und da dann durch andere Leute, andere Personen irgendwie Ja, wie nennt ihr seduced, also verführt. So ja. Aber wie würdest du das unterscheiden? Also wenn, also wie kann man, also welche Kriterien gibt es für quasi progressive Grenzüberschreitung und regressive?
Ich fand das eigentlich ganz schön. Also was sie hier aufgemacht haben, ist, dass sie quasi die Verführung, in, die sie meinen, in drei Schritte eingeteilt haben. Das finde ich natürlich nicht. Egal. Es ging.
Aber ich hab's.
Ah, du hast
Seite 20.
Es? Ja.
Wo seid ihr? 20?
Seite 20.
Ah ja. Ach ja, klar.
Genau. How does seduction work? We hypothesize that seduction unfolds via three processes. Transformation, invitation and contagion. Also wir transformieren Situationen und schaffen einen Raum für neue Möglichkeiten und also neues Begehren, das daraus wachsen kann. Wir laden andere ein, in dieser neuen Situation teilzunehmen und experimentieren darin mit verschiedenen Arten von Handlung und Begehren. Und dann, wir stecken andere an, also to infect oder contagion, mit der Neugier, mit dem unbremsbaren Begehren nach Freiheit und den Wegen oder den Means, den Wegen oder den Arten, wie in diese Richtung experimentiert werden kann. Also das, was für mich, glaube ich, daran der radikal andere Ansatz einer Verführung ist, ist, dass es nicht darum geht, im Sinne eines einer antifeministischen Haltung zu sagen, ich will das von dir oder ich will dich und ich nehme mir das und das, diese Form von Grenzüberschreitung, sondern halt wirklich diese Art von Einladung. Ich will ein Experiment. Ich will was ausprobieren. Bist du dabei? Hey, na? So, und das, ich finde das ganz spannend, mit dieser Art den Raum zu transformieren. Und für mich ist eben dieses Beispiel, was in diesem Stiefellecken endet, erzählt ja davon, wie eigentlich der Raum transformiert wird, also quasi schrittweise, ne? Indem man sich Schritt für Schritt vom Pfad des bereits bekannten Verhaltens entfernt, indem erst jemand anderen füttert mit dem Kuchen. Und dann wird auf einmal der Kuchen über den Körper verteilt. Und dann beginnt jemand, den Kuchen vom Körper zu lecken. Also das sind ja ganz einzelne Schritte, die dann zu dieser krassen Situation führen.
Aber die Person kommt ja nach. Also sie wird
Ist dann schon, sie kommt in die Situation rein. Das heißt, sie gibt, man könnte jetzt, wenn man weiterhin in einem Konzeptprinzip argumentieren will, kann man sagen, sie gibt ihren Consent zu dieser Situation, weil sie sich da rein begibt, weil sie ja sieht.
Ja, also ich würde zustimmen und ich denke, dass ich weiß gerade auch nicht genau die Stelle, aber es gibt da auch eine Stelle, wo im Text davon explizit gesprochen wird, dass es eben nicht um instrumentelles Verhalten geht und eben nicht um manipulatives. Also das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, Schnecke. Bloß praktisch ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, die Grenze dann, also was heißt die Grenze zu ziehen, das ist schon der falsche Sprech, aber es ist praktisch eben schwer, das zu bestimmen und schwer, das auszudefinieren, wo es eben diese Verführung im positiven Sinne ist, die eben keine Instrumentalisierung ist. Es gibt auch ein Zitat bei dieser Introducing Seduction auf der Seite 18, da wird es parallelisiert mit der schwulen Bewegung, ja, es wird so genannt hier in den 70ern sozusagen, und auch der Lesbenbewegung, die halt beide auf ihre Weise, also schon vor ein paar Jahrzehnten, gesagt haben, es geht ihnen eben nicht nur darum, dass sie im liberalen Konsenssinne eine Anerkennung für ihre Gruppe haben, als diese Homo-Identität oder so, sondern sie wollen sozusagen die Mehrheitsgesellschaft lesbisch oder schwul machen. Und das jetzt durchaus in einem weiteren Sinne, also natürlich ganz praktisch schon auch gesehen, aber in dem weiteren Sinne eben nicht die Anerkennung ihrer Subidentität, sondern tatsächlich die Veränderung der Verhältnisse, die ihre Identität hervorbringt. Und da knüpft auch anarchistisches Denken insofern an, als dass es eben da nicht darum geht, jetzt eine Avantgarde zu sein, wo man alle Leute einsammelt und vorangeht, sondern eben selber was verwirklicht, was andere irgendwie anstecken soll in dem Sinne, ne? Und wenn wir damit andere nicht überzeugen können oder wenn das nicht ansteckend wirkt, wenn es nicht gespreadet wird, dann ist es eben auch nicht so, dass wir es anderen aufdrücken können. Das eine Zitat würde ich dann nochmal vorlesen, bei der zweiten Spalte auf Seite 18. Und da steht, ja, let's infect straight society with continuous queer desire for love, sex and liberation. In that spirit, our prime advantage at Anarchist lies not in the coherence or and reason of our ideology, but in the passionate actions we undertake and the ungovernable lives we lead. Let's not try to convert people to anarchism. Let's set out with mischievous glee to infect everyone around us with anarchy that flows in our veins.
Und ich finde das poetisch so ein schönes Bild, ja, ne? Wie man dann so dieses Lächeln, was man dann so hat dabei und dann so. Ja. Ich muss jetzt noch gerade einen weiteren gedanklichen Sprung machen. Eigentlich ist es auch total lustig, wie Anarchie auch, also wie das wie eine Krankheit auch, ne? Also wie auch da quasi eine Krankheitsanalogie gezogen wird die ganze Zeit. Und das kommt dann ganz spät im Text, kommt das auch nochmal, taucht das auch nochmal kurz auf, aber nur so am Rande. Dieses Leute anstecken eigentlich, anstecken mit Neugier, anstecken mit Anarchie, anstecken mit Queerness. Und da wird aber auch eben darüber gesprochen, dass es eben auch eine Ansteckung mit Gefahr ist, weil es gibt keine Sicherheit. Und so anstecken mit AIDS, anstecken mit Repression und so weiter, dass das quasi alles, alles da mit reinfällt und mit dazugehört. Und das ist irgendwie so ein, auf eine Art ist es schon fast überbordende Vergleiche, die da gezogen werden. Und auch wiederum sehr gefährliche, aber gleichzeitig finde ich die auch sehr ansteckend.
Ja, aber ich finde es guten Punkt, den du sagst, weil das heißt ja auch, dass das nicht immer alles toll ist, ja. Also das beschreiben ja auch Leute, die, was weiß ich, die sehr mit diesem politischen Kram oder so oder eben radikal, revolutionär, wie auch immer unterwegs sind, dass das dann so eine Eigendynamik gewinnt. An der einen Stelle steht auch, wir haben dafür so viel aufgegeben, irgendwie unsere Sicherheiten, sogar unsere Zähne und so weiter irgendwie. Also das ist so eine Sogwirkung einfach entfaltet, dieses, na, ich nenne das mal so radikal werden oder so. Und eben nicht immer toll ist oder sich nicht immer gut anfühlt so, ne? Aber man lässt sich halt eben auch ziehen irgendwie. Also es ist ja dieses Desire, was irgendwie sich Raum verschaffen will und was einfordert einfach. Ja. Also nicht nur positiv, nicht nur toll, so, ne? Und deswegen umso interessanter, weil es diese Gefahrkomponente hat.
Ja, genau, aber ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, da diese Grenze zu ziehen, weil sie auch nochmal ein anderes Zitat auf Seite 18, erste Spalte, dritter Absatz. When we seduce, we present someone who ostensibly doesn't want something with a new situation, in which they may want it after all. Whereas constant focuses on obtaining the go-ahead for an external action, it is okay. Seduction focuses internally on desire. Could you want this? Our practice of seduction don't aim to induce others to do things they don't want to do, but to induce others to want to do them in the most meaningful sense, to want to take on all the risk and pleasures they entail. Also ich finde, es changiert immer so ein bisschen zwischen, genau, man will das nicht aufzwingen, aber man möchte dafür sorgen, dass die Person das jetzt auch das möchte, was man selbst möchte.
Ja, es geht schon, also ich würde das mal so formulieren, dass man eigentlich möglichst gute Punkte zum Anknüpfen halt schafft. Also an meine, also ich, ja, sehr, aber Anknüpfungspunkte an mein, weißt du, Onboarding nennt man das in der liberalen Start-up-Welt.
Das gefällt mir.
Ja, passt auch zum Text nie.
Das
noch ein anderes Thema.
Ja, also so verstehe ich das, dass ich quasi mein eigenes Begehren aus nicht nur formuliere oder eben nicht sage. Also es hat auch sehr viel mit einem Unterschied zwischen Sagen und Machen zu tun für mich, dass es nicht darum zu gehen scheint, zu fragen, wäre das jetzt okay, wenn ich dir Kuchen über dein Gesicht schmiere, sondern dass ich zum Beispiel damit anfange, Kuchen über meinen Arm zu schmieren und dich dabei dann so angucke.
Also mir sollst du bitte auch echt nicht rumschmieren.
Ja, das würde ich ja dann vielleicht merken, wenn ich dich so angucke.
Okay.
Also dieses Begehren des schmierenden Kuchens zu wecken, um bei dem Beispiel zu bleiben.
Ja, Ja, und um jetzt nochmal ganz praktisch zu werden, was ja auch genannt wird und einfach mal so ist. Es ist ja so, wenn Leute für radikale Positionen eintreten, also wenn es hier um Anarchistinnen geht, wahrscheinlich auch andere Positionen, dann ist halt klar, dass nicht alle Leute, nicht die Mehrheit der Leute oder sowas das teilen wird und so weiter, ne? Die Frage ist, wie gehen Leute mit so einer Überzeugung oder Einstellung voran und verwirklichen was, ohne das anderen aufzudrücken? So, und da brechen sie halt irgendwie mit dieser Konsensrealität. Also das fand ich tatsächlich ziemlich plausibel, weil das ein Mega-Dilemma halt ist, sozusagen in einer so radikalen Szene sozusagen. Wie gehst du halt mit bestimmten Vorstellungen um, die du ja irgendwie verbreitern willst, aber gleichzeitig merkst, dass du da kaum andocken kannst in dem Bewusstsein von Leuten. Und dann geht die Diskussion dann so ein bisschen in die Richtung, naja, wir müssen eine andere Sprache finden, dass wir da besser andocken können und so weiter, damit das die normalen Leute verstehen. Und das finde ich auch sehr nachvollziehbar. Aber auch dieser Ansatz kommt eben an Grenzen sozusagen, ja. Vielleicht ist es eben viel effektiver oder viel ansteckender, wenn man tatsächlich eine krasse Aktion irgendwie durchzieht. Die muss ja nicht militant sein, die kann ja auch einfach einen großen Symbolcharakter haben oder so, die durchziehen und dann halt gucken, was löst das bei Leuten aus, sozusagen.
Ja, das wäre ja diese Einladung.
Ja.
Also auch mal jemanden.
Ja, so, ja, aber ich meine das eben, das wäre die Einladung, aber jetzt, wie ich das formuliert habe, schon in einem bisschen konfrontativeren Sinne tatsächlich, ne?
Mhm. Okay, genau, also jetzt haben wir uns ein bisschen mit diesem Konsens auseinandergesetzt. Also ich habe noch ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall gerne mit euch besprechen wollen würde. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen, ob wir auch eine kurze Musikpause machen.
Wir können auch mal kurz Musik spielen. Okay, ich mach das jetzt einfach mal, ohne auf einen Konsens zu warten.
Aha.
Aber vielleicht.
Naja, ich kann ja schlecht was tun von dir, ne?
Okay.
Mist, der Computer will nicht. So.
Aber genau, das ist ja quasi genau, was man vielleicht nochmal sagen muss, dass dieses Konsensprinzip, wie es diskutiert wird, ja nur in der linken Bewegung selbst diskutiert wird als Prinzip. Dass man gegen Nazis keinen Konsens anführt, das ist ja klar, ne? Das wäre nochmal als Rahmung, das ist ja quasi auch hier eigentlich eine innerlinksradikale Auseinandersetzung ist, für die dieser Text geschrieben ist.
Ja, und es ist natürlich auch der Frame von dem Text, dass er halt mit diese Vorstellung von Konsens, die sie etabliert hat, in Frage stellen will aufgrund dieses liberalen Konsenses, aber später dann tatsächlich das nicht relativiert, aber halt sagt, es geht nicht um die guten Praktiken sozusagen, es geht nicht um die gleichberechtigten Beziehungen und dieses solidarische Verhalten, dieses Aufeinanderbeziehen. Das wollen sie nicht angreifen, sondern einfach die Denkweise dahinter vor allem in Frage stellen.
These boots are made for walking.
Ja, da war sie wieder, die Schuhe, was?
Ja. Ich fiel uns in der Pause nochmal ein. Ich hoffe, dass wir damit deinen Wunsch, Vanessa, nicht diskreditiert haben. Vorher war das ja... Wie heißt die Person, die das Lied vorgemacht hat?
Nein, ich fand es einfach so schön schrullig und ich weiß auch nicht, irgendwie das ist so mein persönliches Queer, ich komme ja mehr so aus dem Punk-Ding, glaube ich.
Ja, mir hat es gefallen.
Ich fand, das war thematisch sehr passend. Auch so, wie das endet mit Ich will. Toll.
Ja.
Okay.
Ja, wie wollen wir weitermachen? Also genau, ich habe ein paar Sachen, die ich gerne eigentlich besprochen hätte oder die ich gerne mit euch besprechen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Vanessa.
Ja, ich könnte noch verschiedene Sachen hier.
Ja, würde ich sagen, dass du den besten Punkt nimmst, weil wir vielleicht nicht alles besprechen können. Also was findest du quasi noch, was...
Naja, ich hätte jetzt einfach auch noch mal ein bisschen die, weniger inhaltlich, sondern ein bisschen die Form und wo es herkommt, könnten wir diskutieren. Also nur um ein Beispiel zu geben, hier auf Seite 34, da wird dann diskutiert, ob queer a post-feminist signifer ist, ein postfeministischer Signifikant, oder auf 34 queer as eroticizer of insurrection. Und ich finde das sehr spannend, aber das ist sehr hochtheoretisch. Also da kommt das halt her, ne? Also da hat der Text auch wieder seine Zugangsbarrieren. So, und man merkt es, der ist einfach hochtheoretisch inspiriert, was ich nett finde. Aber gleichzeitig ist es halt ein politischer Text sozusagen, ne? Der da auch Barrieren aufmacht. So. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also das fände ich nochmal ganz interessant, ohne zu sagen, dass es schlecht ist, aber die Form des Textes und so weiter, dass er genau doch so stark theoretisch informiert ist. Genau. Wie ihr das seht und ja.
Nö, ich glaube, da kann ich jetzt nicht viel dazu fügen. Also es ist, man aufgrund der Referenzen und dass ja auch bestimmte AutorInnen, ich glaube zumindest Deleuze und Guattari werden als Personen genannt. Ja, also na sicher hat er irgendwelche Schwierigkeiten und Einstiegshürden, ist theoretisch, oh, da kann man glaube ich jetzt auch nicht, also ich wüsste nicht, was ich da noch zu ergänzen sollte.
Ja, okay, ich meinte halt eher, weil er ja trotzdem so eine Szene adressiert und was sagt das wieder über die Szene aus, ne? Also ist sie dann so akademisiert, ist sie dann so krass auf einem hohen Niveau in Anführungsstrichen, wird eben dieses Intellektuelle oder so auch als so ein Rausnehmen aus der Gesellschaft gefeiert? Das sind so Fragen, die bei mir auch kommen.
Ich hatte das tatsächlich gar nicht so doll. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht mega der... ich habe ein bisschen Deleuze-Guattari gelesen, aber ich würde mich jetzt nicht als Expert-Xis darin bezeichnen, sondern ich fand das eigentlich in sich, das ist schon, man braucht, mein Englisch ist auch relativ gut und dann ist es für mich wahrscheinlich auch einfacher, dem zu folgen und ich hatte nicht das Gefühl, dass es theoretisches Vorwissen braucht, aber es braucht halt einfach die Fähigkeit, diese Texte lesen zu können. Das ist natürlich schon eine Zugangsbarriere. Also sowohl, weil die Sprache ist nicht eine leichte Sprache. Aber ich fand, was den Text für mich wieder so cool gemacht hat, ist auch einfach der Mut, das einfach mal zu tun. Ich finde, das wird viel zu wenig getan heute, sich einfach mal nicht immer, dass es erstmal darum geht, dass alles einfach zugänglich ist für alle, sondern dass man einfach auch sich getraut, einfach mal über die Dinge nachzudenken, über die man nachdenken will.
Ja.
Also und man kann dann natürlich sagen, okay, mangelnde Inklusivität finde ich auch berechtigt. Aber das kann man sagen, aber das macht für mich dann der Gedankengang, dem da gefolgt wird, an sich nicht weniger wertvoll.
Ich wollte es auch tatsächlich mehr zur Debatte stellen und ich glaube, das ist so meine eigene Angst. Ne? Bei mir geht es da ja ähnlich gut mit dem Englisch, fällt es mir ein bisschen schwerer, aber ich verstehe die Hintergründe, aber ich habe dann, wenn ich halt merke, okay, krass, kommt aus so einer krass theoretischen Ecke eigentlich, da habe ich halt sozusagen die Angst oder so, ob wer da mitkommt und wie. Aber eigentlich, erstens sollte man, glaube ich, Menschen einfach was zutrauen. Zweitens sind das ja auch komplizierte Themen, also es ist ja jetzt nicht einfach mal so geklärt, sondern das sind ja auch schwierige Themen. Und drittens brauchst du auch einfach schon so höher theoretisch informierte Texte sozusagen. Also die brauchst du ja auch, ne? Und das ist einfach an sich auch wichtig. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen arrogant von mir, vielleicht hätte ich so ein Crime-Thing nicht erwartet, vielleicht ist es ein bisschen okay, aber...
Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das von denen jetzt ist, oder? Stehen die als Autor drin?
Es ist so ein... die Terror Think sind quasi so ein Ableger, die nennen sich selber so Outside, an Outside Barnacle clinging to the hull of Vertex, another organ without bodies of the Experimentation Committee. Also, und die haben noch was anderes rausgebracht und das ist auch unter dem Terror Think rausgekommen. Und ich glaube schon, dass die sich mit dem Crime Think, identifizieren oder da zumindest aus den Peripherien von Crime Think quasi stammen.
Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch auf der Homepage und sonst hätten sie das Label ja auch nicht gewählt. Also wahrscheinlich einfach nochmal ein eigenes Klüngel von Leuten, was da andockt, so, ne?
Und gerade wenn man sich die Crime Think Publikation, ich glaube, von letztem oder vorletztem Jahr anguckt, From Democracy to Freedom, da werden sehr viele Punkte, die hier auf einer höheren theoretischen Ebene gemacht werden, nochmal da geht es ganz doll um eine Auseinandersetzung mit der Demokratie und mit demokratischen Prozessen und eben auch dieser Konsensrealität und da wird das ganz doll runtergebrochen und ganz doll über mehrere Seiten ausgebreitet und mit sehr vielen Praxisbeispielen begleitet. Also sieht man schon, dass da ein Einfluss ist oder dass die irgendwie was miteinander zu tun zu haben scheinen.
Okay, dann ist die Frage für mich auch erstmal geklärt, aber wir hatten jetzt dann zumindest auch nochmal diesen kleinen Eindruck von der Art des Textes oder so für die Hörenden.
Ja, hast du noch was?
Ich jetzt? Also wird hier zum Beispiel auch, werden so vier Definitionen aufgemacht, was queer eigentlich ist. Und ich meine, ich hatte zwar auch so die und verschiedenen, diese und jede verschiedenen Ideen, aber die fand ich eigentlich auch ganz, ganz interessant. Also zum Beispiel das und dieser letzte Teil dann eben wirklich, okay, wie, also da geht es dann nochmal in eine andere Richtung, ne? Da wird ja dann auch dieses Terror-Thema eingeführt und das fand ich auch erstmal so ein bisschen, musste ich ein bisschen schlucken, weil ich gedacht habe, boah, krass, wir schreiben davon, dass irgendwie Terrorismus ist sozusagen die, ist das Pendant, oder nicht das Pendant, aber es ist sozusagen die Konsequenz aus einer neoliberalen Staatsregulierung, die halt eigentlich quasi all unsere Lebensbereiche mit einem Sicherheits- und Überwachungsstaat eigentlich überzieht, sodass eigentlich gar keine Räume sind, in die wir fliehen könnten vor dieser Maschine. Und dementsprechend wäre sozusagen Terrorismus das die logische Konsequenz aus diesem allumspannenden Herrschaftsnetzwerk, was uns umgibt. Und da muss ich erstmal schlucken, weil ich gedacht habe, wenn man dann selber sich positiv darauf bezieht, macht man ja eigentlich nur das. Aber genau, das geht noch ein bisschen weiter. Sie verwenden das eher in so einer Art beschreibenden Sinne, ne? Also es geht eigentlich, so lese ich es zumindest, vor allem um die Frage, wie man sich außerhalb eben stellen kann oder wie man eben diesen Herrschaftsmechanismen entfliehen kann. Und diese Räume, die eben man außerhalb verkörpern, die gelten eben in der heutigen Herrschaftsordnung per se als eben unentdecktes Land, als dieses Gefährdungspotenzial, weil es eben das außerhalb des Zugriffs der staatlichen Macht ist. Also dann fand ich es wieder plausibel, aber genau, auch das ist nochmal ein Thema, was mich interessieren würde, wie ihr das seht.
Ja, ich hatte das auch tatsächlich eher auf zweitere Weise verstanden, also dass sie quasi ja den durch Herrschaft hervorgebrachten Terrorbegriff nehmen und sich daran abarbeiten und in keinem Moment sagen, Terrorismus, was auch immer für ein Terrorismusbegriff dann da in dieser Formulierung vorhanden wäre, ist eine notwendige Konsequenz aus einem neoliberalen Herrschaftssystem, sondern dass sie viel, viel eher darauf eingehen zu sagen, okay, wir befinden uns in einer Welt, in der alles erforscht, kartografiert, reguliert und gemessen wird. Und da wird ja dann auch nochmal eben die theoretischere Ebene von diesem Striated Space aufgemacht. Also alles ist vermessen, alles ist reguliert, alles wird beobachtet und alles, was eben da nicht reinpasst, wird als Terrorismus verstanden und sich dann in diesem Moment positiv dann mit dem Terrorismus zu identifizieren, was da passiert. Also zu sagen, ja, das, was wir machen, ist Terrorismus, weil es sich quasi außerhalb dieses gemappten Spaces befinden soll. Das ist quasi das, was ich da rauslese.
Das andere Thema, was ich noch hatte, hatte ich vorhin schon angesprochen, dieses mit diesem Zentrum Peripherie. Wie cool ist das, sich jetzt sozusagen so selber zu exkludieren? Aber das sage ich jetzt erstmal nichts. Das könnten wir noch anreißen, wenn ihr Lust habt.
Genau, aber vielleicht nochmal zu diesem Terrorbegriff. Ist das also wirklich erstmal quasi so als etwas, was antistaatlich, antineoliberal, antipatriarchal als politische Praxis ist, was sie quasi als Terror verstehen. Und das, ich meine, das ist alles halt auch ziemlich blumig geschrieben, dann passt Terror eigentlich auch ganz gut.
Ja.
So bam.
Genau, und dann, was ich da auch sehr spannend finde, ist auf Seite 48 der unterste Absatz, das Zitat. So one key aspect of terrorism is thought crime. Not just acting, but doing so because of a belief or ideology. Another is that it must be illegal and undertaken by a non-state actor, challenging the state's monopoly on legitimate violence. Also damit nehmen sie quasi sowohl den nochmal diesen Gewaltbegriff auf, der auch in der deutschsprachigen Linksradikalen schon lange und immer wieder verhandelt wird, aber auch eben diese Idee, dass Terror aus Sicht des Staates oder aus Sicht der Herrschaft immer auch Gedankenverbrechen ist. Also dass man nicht einfach ein Auto anzündet, sondern dass man ein Auto anzündet, weil. Was interessanterweise eigentlich dem Argumentationen, die man gelegentlich in den Medien findet, wenn man so liest, wie über militante Aktionen geschrieben wird, zuwiderläuft. Da wird ja immer gesagt, diese Chaoten machen das ohne Grund. Also und da frage ich mich, ist das jetzt quasi die Doppelbürdigkeit dahinter, dass quasi der staatliche Terrorbegriff, nachdem ja quasi auch bewusst Leute vom Verfassungsschutz verfolgt werden und so weiter als Beispiel, ist das bewusst ein anderer, als der in den Medien kolportiert wird, also die Chaoten, die einfach so aus Spaß ein Auto anzünden? Ist das hier, was jetzt hier beschrieben wird in dem Text, ein nicht zutreffender Terrorbegriff von Herrschaftsperspektive aus? Also ist der Terrorbegriff der Herrschaftsperspektive wirklich einer mit Gedankenverbrechen?
Naja, pauschal kann man es nicht sagen, aber ich glaube, dahinter steckt, denke ich, zumindest dieser Anspruch, ja, also dieser Kontrollanspruch, der sich halt auf alle Lebensbereiche bis in die Köpfe von Menschen im Grunde genommen erstreckt, sozusagen, ja. Insofern, und das wird ja dann, okay, jetzt sind wir dann noch an der Stelle ziemlich drin, wird ja dann damit beschrieben, dass eben im Neoliberalismus, die verwenden da das Wort eben Orthopraxie, da geht es vor allem um das konforme oder richtige Verhalten und Denken, anstatt eben sozusagen um den richtigen Glauben oder so. Sie beschreiben das im Kalten Krieg, da hätte es ja so um diesen richtigen Glauben gegangen, wäre es um diesen richtigen Glauben gegangen und ansonsten war man halt irgendwie Kommunist und irgendwie Moskaus fünfte Kolonne, wenn es halt nicht gepasst hat, irgendwie im Westen. Aber eben im neoliberalen Zeitalter geht es weniger um die Haltung oder politische Einstellung so. Das kann man im Privaten eben haben, aber nicht, wenn es sich tatsächlich dann politisch artikuliert. So. Und wenn das Dinge halt wirklich in Frage stellt, sozusagen, wenn das Verhalten wirklich abweichend ist, sozusagen. Und wirklich abweichend meint im Kontext des Textes eben dann nicht zu sagen, oh, ich habe jetzt zum Beispiel meine neue Homo-Identität und da kriege ich eine Anerkennung von einem Staat, der mir dafür Sicherheit gibt und dafür meine Zuordnung ziehen will, sondern eben eine Form von Identität, die sich eben gerade nicht greifen lässt, die gerade Dinge weiterhin in Frage stellt.
Also quasi das Anti-Identitäre als terroristische Kategorie vielleicht sogar?
Könnte man schon sagen, das führt natürlich noch weiter. Also ich glaube, ganz ohne Identität geht es wiederum auch nicht. Aber genau, das dockt dann nochmal an. Ich fand spannend an der Stelle auch, dass Sie gesagt haben, die Definition, die das US State Department für Terrorismus rausgegeben haben, die wurde dann nochmal revidiert. Also ich glaube nach 2001 oder so, die wurde dann nochmal revidiert, weil sie festgestellt haben, dass manche staatliche Handlungen selber unter ihren eigenen Terrorbegriff fallen. Ne? Also wie ist das zum Beispiel mit Drohnenmorde? So das bekannteste Beispiel wahrscheinlich aktuell. Irgendwelche Leute random irgendwo halt von irgendeiner Militärbase halt in einem anderen Land halt einfach zu pulverisieren. So unter völkerrechtliche Legitimation und so weiter. Also da kann man schon auch sagen, okay, das ist im Grunde genommen Terrorismus und zwar zu weit größerem Ausmaß, als das jetzt andere Leute hätten, weil sie eben gar nicht die Verfügung um dieses Gewalt- und Zerstörungspotenzial haben. Aber da bewegen wir uns jetzt natürlich schon auf ein bisschen heißen Pflaster.
Ja, aber ich glaube, das Interessante ist, warum sie ja diesen Begriff stark machen, weil es fancy ist, weil es quasi antistaatlich ist und quasi so auf so eine Nicht-Versöhnlichkeit verweist. Mhm. Und weil sie aus diesem Insurrektionalismus kommen, da muss immer alles knallen. Und aber genau, was ich eigentlich interessant finde, wie sie daran diesen Queer-Begriff aufziehen. Weil ich das so verstanden habe, dass Queer quasi die zentrale anarchistische Praxis ist, aus diesen ganzen Problemen, die sie markieren, herauszukommen. Also Staat, Patriarchat, Neoliberalismus, wie das genau funktioniert, das schreiben sie jetzt ja nicht unbedingt, aber quasi erstmal. Schreiben Sie davon, dass Queer sowas wie eine Fluchtlinie ist, eine Deterritorialisierung, Also ein Aufbrechen von Identität, von Stabilität, von Norm, von Werten, von heteronormativen Begehren, also von allem, was quasi erstmal so herrschende Logik ist, herrschendes Verständnis von was richtig ist, also was die Norm ist, was das richtige Verhalten ist. Und genau, dass sie das finde ich eigentlich ganz interessant, also nicht als Identitätspolitik oder so, sondern eigentlich quasi als Aufbrechen aller Identitäten. Und das ist ja auch diese zentrale Differenz, die sie zum Feminismus aufmachen. Genau, dass sie eben sagen, dass der Feminismus quasi eigentlich sich so in so bestimmten Identitäten einrichten wollte. Ja, dann durften halt alle quasi homosexuell sein. Das war dann, oder quasi erst lesbisch, aber dann irgendwie homosexuell. Okay, das ist gut, das reicht. Und dann hat man quasi einfach neue Identitäten, die quasi wiederum Begehren, Bedürfnisse, Interessen, Wissen, whatever einschränken und regulieren. Und quasi queer ist wirklich einfach nur diese Öffnungsperspektive für was Neues. Also das neue Potenzialität oder neue, genau, neue Ideen, Werte, Normen. Na, Normen wird man wahrscheinlich abschaffen, mehr oder weniger, aber quasi eine ganz andere Form von sozialem Zusammenhalt entsteht oder Zusammensein entsteht.
Dann lass uns doch kurz nochmal auf die Seite 28 springen, wo diese Definitionen sind, weil ich fand es ganz interessant jetzt, gerade Olli, was du gesagt hast. Zunächst hast du das nämlich so beschrieben, sozusagen queer als die anarchistische Praxis schlechthin. Da gibt es nochmal so ein kleines Zitat, this suggests that queer discourse is appealing for anarchists because it poses anarchism as political queerness, was ich schon ganz am Anfang mal gesagt habe. Mhm. Also unabhängig oder zumindest andocken vielleicht eben an sexueller Devianz oder Perversion oder was weiß ich, was Queerness auch ist, eher so diese Art politisches Queeren von Politik oder so. Aber das, beschreiben Sie, wäre so eine Verständnis von Queer, was Sie als subcultural Label, also subkulturelles Label sozusagen verstehen. Und das ist schon was anderes eben als eben diese sexuelle Identität oder als die Ablehnung, explizite Ablehnung von sexuellen Identitäten oder als diese Fluchtlinie der Kritik, also vor allem eben so eine Theorieströmung, könnte man sagen. Also das sind die vier Punkte, die sie aufmachen, ne? Queer entweder als sexuelle Identität, die wiederum auch sehr Verschiedenes umfassen kann und auch sehr umstritten ist, oder eben queer explizit als die Ablehnung jeglicher Fixierung von sexueller Identität, queer als ein subkulturelles Label oder eben queer als so eine Form der Kritik, vor allem eben der Queer Studies oder poststrukturalistischen Strömungen. Na, und dann kommen sie aber zu der Frage, macht es überhaupt Sinn, festzulegen, was queer ist? Und eben zu der Erkenntnis, eigentlich ist es ein Widerspruch an sich sozusagen. Die Offenheit des Begriffs hat mit dem Begriff selber zu tun und wir müssen ihn gar nicht unbedingt fixieren wiederum.
Ja, dazu zwei Punkte. Ich glaube, der eine Punkt ist, was für mich Queer und Anarchie in Gemeinsamkeit haben, ist, dass es gleichzeitig ist es eine Theorie, eine Bewegung, eine Praxis und es ist gleichzeitig, wenn ich diese Praxis oder Haltung oder dieses, es hat wie so ein Dings, es ist irgendwie größer, wenn ich dieses Dings radikal zu Ende mache oder zu Ende denke, muss ich das Dings selbst auch in Frage stellen. Mit den Mitteln des Dings. Also, wenn ich Anarchie radikal ernst nehme, stelle ich täglich, weil Anarchie gleichzeitig oder Anarchismus gleichzeitig auch eine Methode ist, stelle ich die ganze Zeit anarchistische Praxen auch in Frage. Und dasselbe hat ist für, und das ist wie diese, das ist das, was ich als dieses, das die Stärke von so einer politischen Theorie und Philosophie. Das ist quasi das Infragestellen an sich zu einer gelebten Alltagspraxis macht. Und das ist für mich das, was Queer auch macht. Und das ist für, da sehe ich die Verbindung. Sie kommen aus unterschiedlichen Richtungen, aber es ist quasi die Infragestellung der Infragestellung. Also die konsequente, kontinuierliche Infragestellung immer wieder. Was auch sehr anstrengend sein kann, aber was ja genau dann wieder, um wieder auf dieses mit den Fluchtlinien und so zurückzukommen, was ich dann in die Theorien, die das Einspeisen eben so verstehen, dass es das ist, was es eben genau nicht rasterbar macht oder was dazu führt, dass eins nicht eingeordnet werden kann in Herrschaftsmuster. Und deswegen sind diese vier Definitionen von queer dann letztendlich eben auch egal. Genauso wie es natürlich auch nicht egal ist. Ja.
Na, für mich waren die ganz gut, um tatsächlich nochmal so ein bisschen Überblick zu kriegen erstmal. Also ich mache dir auch einen guten Text aus, wenn der hier und da ein bisschen, also einfach erklärt so, ne? Das ist zum Beispiel auch wieder eine gute Möglichkeit, eben mit diesem hohen theoretischen Niveau dann umzugehen, indem man halt doch ein bisschen erklärt. Also genau, ich würde das jetzt auch überhaupt nicht bestimmen oder festlegen wollen, wobei ich den Eindruck hatte, dass die Tendenz trotzdem ist, wenn wir jetzt über die Verbindung von Anarchismus und Queerness sprechen, ja, im Grunde genommen auch, wie du gesagt hast, Schnecke, sozusagen, also das dann noch ein bisschen weiter zu denken, als jetzt zum Beispiel in so einer expliziten subkulturellen Queer-Szene. Ja, also da geht's dann auch um die Queerung sozusagen von Identitäten, aber auch von Praktiken und einfach dieses in Frage stellen. Wobei ich mich dann wieder frage, wenn ich sage, irgendwie alles radikal in Frage stellen und ich setze das mit Queer gleich, macht es den Queer-Begriff dann nicht tatsächlich wirklich viel zu weit? Oder brauche ich den dann noch? Oder ist es einfach ein Versuch, das zu fassen? Also da bin ich mir einfach unsicher.
Ja, das ist ja auch eine Diskussion, die da wiederum aufgemacht wird und zu Recht. Für mich liegt das Interessante oder das Verführerische an diesem Begriff ja genau darin, dass er nicht fassbar ist, aber dass er gleichzeitig eine Methode in sich birgt, um Dinge unfassbar zu machen.
Also auf Seite 30, da habe ich, ja.
Ja, oder genau, fand ich eigentlich sehr gut auch, dass sie kommen dann auch eben parallel dazu mit diesem Bild von Terror, kommen sie auch mit diesem Bild von Sicherheit und dann sagen sie, Seite 42, Queerness is unsafety. The push towards security is the push to annihilate queerness. Safety depends on reducing risk through predictability, stability, conformity to norms, all the things queerness rejects. Ja. Wollte ich dazu einfach nochmal als Beispielzitat aus dem Text zu den von mir angebrachten Argumenten bringen.
Ja, zu dieser Festlegung von Definition auf Seite 30 gibt es ja auch, also fand ich eine sehr witzige wieder selbst in Fragestellung des Textes. Da schreiben sie so sinngemäß, es gibt halt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt halt einfach diese ongoing Debatte in queeren oder radikalen, wie sie es nennen, halt Kreisen herum, was jetzt real queer ist und was fake queer sei. Und gerade die Leute, die sich ihrer Position halt gar nicht so sicher sind, legen halt viel Wert darauf, genau so eine Grenze eben bestimmen zu wollen. Und da ist so eine kleine Abbildung hier, irgendwie mit so einem, in die eine Richtung ist so fake queer, in die andere Richtung ist real queer und ganz in der Mitte sozusagen ist da so, steht da so me, ne? Also die Person, die halt diese Grenzen definiert, ist genau irgendwie in der Mitte, weil sie sich gerade unsicher ist über ihre eigene Position darin. Und das finde ich irgendwie auch sehr plausibel, weil Personen, die sich eben sicher sind ihrer Standpunkte oder auch ihrer Identitätsfragmente oder so, sind vielleicht einfach gar nicht so darauf angewiesen, jetzt zu sagen, ich habe jetzt diese feste, fixierte Identität und die brauche ich jetzt unbedingt und so weiter und die brauche ich, also da grenze ich mich als bürgerliches Subjekt auch von den anderen ab, weil das sind die anderen die ganze Zeit. Also ich glaube, Personen, die da diese verschiedenen Anteile in sich halt entdeckt haben und so ein bisschen erfahren haben und da auch so eine wohlwollende Weise haben, eben mit dieser Multiplizität irgendwie in uns halt umzugehen, mit sich selber, müssen sich eben auch gar nicht so fixieren und festlegen. Ne? Also das war jetzt nochmal so ein andockender Gedanke oder so, weswegen ich das auch tatsächlich sehr sympathisch finde, diese Denkweise selber.
Mhm. Aber würdest du jetzt in Konsequenz daraus formulieren, dass es ist auch ein Privileg, sich nicht als queer bezeichnen zu müssen?
Naja, das ist eine gute Frage. Ja gut, aber insofern könnte ich es auch noch mal weiter und sage, es wäre ein Privileg, mich nicht als Anarchist irgendwie bezeichnen zu müssen oder als Anarchistin. Also ich meine, dass der Signifikant, also sozusagen das Label, was ich mir ja gebe oder was mir auch zugeschrieben wird, ist ja eins, das ist der Ausdruck des Ausdrucks eben bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse, ne? Egal, ob ich es mir jetzt suche nur oder ob es mir aufgedrückt wird. Und ich möchte aber schon woanders hin. Und insofern möchte ich das schon auch loswerden, ne? Und da weiß ich dann eben nicht, ob dann zum Beispiel alle queer wären oder halt niemand mehr. So, um diese Fluchtlinie, darum geht es ja auch ein bisschen in dem Text, um diese Fluchtlinie ein Stück weiter zu denken, ne? Also kann ich nicht beantworten, die Frage.
Ja, aber auch mehr so ein Gedanke. Ich auch nicht.
Nee, aber ich meine, genau das sind ja auch diese Fragen, die da echt mit drinstecken. So, ne? Aha. Also, ja.
Nee, dann vielleicht noch, um diesen Punkt vielleicht ein bisschen abzuschließen, was ja eigentlich ganz interessant ist. Hat jemand von euch eine Ahnung, wann der erschienen ist?
Ich glaube 2012.
Ja, halt vorhin nochmal nachgeguckt, da war der zumindest auf der Homepage, deswegen.
Nee, weil ganz, ganz viele Sachen, die jetzt ja quasi im deutschsprachigen Raum zu queer erscheinen, die meisten Bücher ja quasi ein Bashing des Queers sind, solche Texte natürlich nicht wahrnehmen, weil das da nicht mehr reinpasst. Also weil hier ja quasi eine Anti-Identitätspolitik nochmal stark gemacht wird.
Meinst du jetzt dieses Beißreflexe-Ding? Oder
auch.
Okay, ja.
Freiheit ist keine Metapher. Ich kenne auch ein paar andere Bücher, die ich aber jetzt wieder vergessen habe. Das ist ziemlich in vielen linken Verlagen jetzt gerade erschienen sind. Und zwei Sachen ja hier drin total stark gemacht werden, die anderen total vernachlässigen und denken, dass es das nicht mehr gäbe oder in irgendwelchen Kontextmodi unterwegs sind, nicht mehr gäbe, aber hier zumindest es gibt. Genau, einmal diese, dass einfach quasi die Öffnung von Identitäten ist und nicht ein Verschließen von Identitäten, wie was hier ganz stark gemacht wird, was queer ist. Und zweitens, dass das quasi dieses, und das finde ich, glaube ich, besonders gut an diesem Text, dass dieses mit Risiko behaftet ist. Das ist jetzt nicht quasi per se gut, sondern es ist quasi eine Unsicherheit, auf die man sich einlässt, queer zu sein oder queere Politik zu machen, mit noch unklarem Ausgang und auch noch nicht genau klar ist, was es eigentlich mit einem selbst macht. Also diese totale Unsicherheit und dann irgendwie dafür eigentlich auch darauf reagiert werden müsste, was, glaube ich, hier jetzt noch keine größere Rolle spielt, aber mit auch so Fragen von, wie sind Rückzugsorte, was sind quasi Orte, in denen solche Sachen leichter ausprobiert werden können und andere weniger leicht. Also diese Anti-Christmas-Party eignete sich, wie es scheint, sehr, sehr gut. Eine normale Disco eher weniger gut. Also kriegt man das Maul. Und genau, das ist quasi so ein bisschen, was ich finde, da noch für interessante Fragen anschließen, weil wenn man das erstmal so viel stärker auf so ein Risiko, so Unsicherheit, noch so eine Gefährlichkeit dieser Praxis, also dieses Erkunden dann auch.
Ja, und da gefällt mir halt tatsächlich eben diese subjekttheoretische Herangehensweise. Da würde ich sagen, das ist was stark eben anarchistisch ist. Also ich hatte das ja vorhin schon mal so ein bisschen eingesprenkelt, wo ich so von so Multiplizität gesprochen habe, von Persönlichkeit oder so von Identitätsfragmenten, die wir so zusammenhalten. Also ich denke, für mich hat das tatsächlich auch was mit anarchistischen Denken zu tun. Es ist aber jetzt kein poetisches, abstraktes Ding, sondern ich glaube ganz praktisch, natürlich haben wir alle, jede Person, potenziell unheimlich viele Möglichkeiten, uns zu entwickeln in dieser Welt. Und die werden aber beschränkt. Und das hat natürlich eine ganz stark materielle Komponente, ja. Es hat verschiedene Dimensionen, in der wir eben unsere Entfaltung als Menschen halt beschränkt werden können, beschränken lassen müssen. Es geht jetzt auch nicht darum, dass alle sich dauernd die ganze Zeit neu erfinden und irgendwie Übermenschen werden oder so ein Zeug, sondern es geht da doch um die ganz basale sozialistische Forderung, einfach, dass allen Menschen es zusteht, ihre Leben frei zu gestalten und sich frei zu entwickeln. Mit Freiheit meine ich jetzt auch nicht so irgendein Blabla, sondern so, wie sie es selber wollen. Und das braucht materielle Bedingungen, das müssen wir lernen. Und das können wir auch nicht nur alleine, sondern das können wir nur miteinander. Und das ist eine ganz grundlegende, einfach sozialistische Forderung, also finde ich, die auch eine lange Tradition hat. Und das kann ich aber auch nicht nur auf eine materielle Frage oder so reduzieren. Also für mich steckt auch das zum Teil in dieser Subjekttheorie oder in dieser Herangehensweise, die ich da drin so ein bisschen in Zwischenzeilen da lese.
Ja, für mich hat diese ganze Idee von Verführung aufmachen auch damit zu tun, wieder wollen zu lernen. Also überhaupt, dass überhaupt Möglichkeiten eröffnet werden, in denen wir etwas begehren können.
Genau, aber das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, den, glaube ich, Vanessa ein bisschen nicht stark genug gemacht hat, zu sagen, frei leben, wie sie wollen. Aber die Frage, wie man was will oder was anderes will oder was Progressiveres will oder begehrt oder so. Das ist ja die Frage, wie das ermöglicht werden kann, weil man ja nicht schon alles da ist. Und das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut, habe ich ganz gut ergänzt. Also eigentlich natürlich erstmal zu sagen, das, was Personen jetzt schon wollen und jetzt schon bedürfen und jetzt schon begehren, zuzulassen, möglich zu lassen und quasi von diesen festen Identitäts- und Zuschreibungen und Einschränkungen zu befreien, aber auch gleichzeitig, das wäre mein letzter, also einer mal auch mein Punkt, was ich sehr toll finde, dieses Unbekannte. Quasi, wie kann eigentlich in einer politischen kollektiven Praxis oder alleine, wie auch immer, das ist mir jetzt erstmal mir egal, aber genau, wie kann eigentlich das Unbekannte erkundet werden oder erfahren werden? Die Begriffe mag ich eigentlich ganz gerne, um dann eben auf neue Sachen zu kommen, die Mensch wollen mag oder begehren mag. Und dass eben dieses Unbekannte erstmal ein offener Prozess ist. Vielleicht kann in diesen Prozessen auch die regressivsten Bedürfnisse in Vorschein treten. Auf die muss ja auch reagiert werden. Also es ist ja nicht, wenn jetzt alle mal sich ein bisschen so frei und locker machen, dass da nur gute Bedürfnisse bei rauskommen, sondern dass da ja auch gemeinsam oder auch alleine geschaut werden muss, was ergibt sich dann da eigentlich. Deswegen finde ich das Unbekannte eigentlich ganz schön, weil das nicht zu gut besetzt ist. Das ist vor allem jetzt nämlich nicht
ja. Ja, ich naja, mag, ich finde auch,
wird ja am Anfang.
Nur kurz, ich finde auch einfach die Vorstellung total schön, dass ich noch gar nicht weiß, was ich, also einfach schon diese Vorstellung, dass ich das Begehren, also sie nennen das ja auch, finde ich auch sehr schön, dass die Begehren von den Subjekten getrennt werden, dass wir als Menschen quasi nur Medium für verschiedene Begehren sind, die sich auch immer wieder widersprechen und gleichzeitig widersprechen können. Und diese Vorstellung, dass ich noch gar nicht weiß, welches Begehren noch auf mich zukommen kann, das ist gleichzeitig so schön und aufregend, aber auch beängstigend. Und das ist irgendwie dieses, genau dieses Gefühl von dieser Aufregung, das ist irgendwie auch das, was ich in meiner politischen Praxis haben will. Erregung.
Und da sagen Sie ja auch explizit ziemlich am Anfang auch, Desire, naja, das ist ja beides, ne, Wunsch, Sehnsucht, Begehren, ist ja gesellschaftlich konstruiert so, ne, wenn es darum geht, dass wir sagen, wir möchten eben nicht nur irgendwie die Wünsche, die wir jetzt haben, erfüllen, wie ich möchte jetzt ein SUV fahren, okay, nee, das war jetzt auch nicht so meiner, was will ich machen, keine Ahnung, ein Buch schreiben oder sowas mal oder keine Ahnung.
Das ist ja langweilig.
Ja, natürlich ist es langweilig. Meine Wünsche sind alle sehr kleinbürgerlich. Aber also nehmen wir mal das. Nein, es soll eben nicht nur darum gehen. Es soll ja darum gehen, dass ich verdammt nochmal neue Wünsche entwickle und die aber nicht in dieser immerwährenden Scheiß, es ist alles nicht genug und ich muss mich immer selbst erfinden und so weiter, Mühle, in der ja irgendwie ganz viele Menschen sind sozusagen. Das ist ja so auch so dieses, was Sie ja hier unter Neoliberalismus so im Hintergrund definieren, also diese permanente Selbstsuche, der man ausgesucht ist und die eigentlich ja nur sozusagen Ausdruck für die Prekarität der Lebensverhältnisse von ganz verschiedenen Menschen in verschiedenen Gruppen ist, die eigentlich prekär ist und diese Art von Prekarität aber keine coole ist, weil die halt nicht zu feiern ist. Die ist keine, die materielle Prekarität, der wir ausgesetzt sind oder auch der Bedrohung durch Krieg oder Übergriffe oder was weiß ich, das ist halt keine coole Grundlage, um halt die Identität zu öffnen, die ein bisschen loszulassen sozusagen. Also es braucht bestimmte Grundlagen dafür. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und unsere Wünsche und Bedürfnisse, das schreiben Sie aber auch explizit, sind gesellschaftlich erzeugt. Das heißt, wenn wir sagen, wir möchten neue Wünsche eröffnen, dann ist das natürlich eine Praxis, eine konkrete politische Praxis. Es bedeutet aber genauso auch, die Bedingungen einfach zu verändern, unter denen diese Wünsche entstehen. Also dagegen sprechen Sie ja auch gar nicht. Und das finde ich zum Beispiel, das finde ich einen wichtigen Aspekt halt, ja. Und eine Person, die das auch ziemlich vorgedacht hat, also ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf, aber auch auf eine ziemlich weirde Weise war Charles Fourier, so ein Frühsozialist. Also für ihn ging es auch darum, dass er sagte, irgendwie überall in der Gesellschaft sind halt Leidenschaften und es sind halt einfach unheimlich viele Leidenschaften von Menschen. Und die Frage ist, wie wir diese Leidenschaften, da wird es eben so ein bisschen witzig, rational einfach vermitteln. Also wenn wir alle Leidenschaften eben erfassen können, dann wird eben eine ganz vernünftige, sachliche Erfassung all dessen möglich, weil für jedes Bedürfnis und für jeden Wunsch gibt es irgendeine Person, die der anderen Person das geben kann und umgekehrt. Also da wird es dann ein bisschen absurd. Aber ich glaube, so ein bisschen in der Tradition sehe ich den Text tatsächlich auch von diesem bisschen utopisch-frühsozialistischen so. Jetzt bin ich abgeschmissen.
Das macht nichts. Wir haben den passenden Song.